Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei der Albatros und der Kern. Denn wir haben heute eine Sonderfolge, eine Interviewfolge und haben eine Legende als Interviewgast, eine Sportlegende. Michael Groß ist bei uns, eben auch bekannt als der Albatros, der in den 80er Jahren 3 olympische Goldmedaillen als Schwimmer gewonnen hat, im Freistil und im Schmetterling, 5-mal Weltmeister war, 12 Weltrekorde gehalten hat und eben von Jörg von Torra und anderen damals Albatros genannt wurde. Der berühmte Ausspruch Flieg, Albatros, flieg, hat 2019 sogar eine eigene Briefmarke von der Deutschen Post bekommen. Also das freut uns sehr, einerseits aus sportlicher Sicht. Ich selber war damals Leser der legendären Zeitung Sports und wer es da auf den Titel geschafft hat, der hat es wirklich geschafft. Michael Groß war auch international ein echter Superstar, auch mal Europas Sportler des Jahres. Aber, und jetzt schließt sich der Kreis zu unserer Philosophie, zu der Pudel und der Kern. Ich verfolge eben Michael Groß beispielsweise auf LinkedIn, was er so macht, weil wir auch berufliche Überschneidungen hatten. Und habe da in einem LinkedIn-Post gesehen, erstens, dass Michael Groß dieses Jahr 60 Jahre alt wurde. Und bei der Gelegenheit hat er eben so zurückgeblickt auf sein Leben und hat dabei so Themen entwickelt oder Do's and Don'ts, Empfehlungen für seine Follower aufgeschrieben, die ich sehr philosophisch fand, wo auch viel Stoizismus raussprach aus den Ansichten. Und als ich genauer nachrecherchiert habe, eben auch mit der Idee, Herrn Groß vielleicht auch als Interviewgast anzufragen, habe ich dann ein Seneca-Zitat auf seiner Website gefunden. Eben das Zitat, nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Dem weiter folgend sind auch Zitate von Lao Tse und Konfuzius mir in Interviews begegnet und dann war mir klar, das könnte ein spannender Gesprächspartner für uns sein mit einer philosophischen Ader. Insofern freue ich mich sehr, dass wir Sie heute an Bord haben, Herr Groß. Und bevor ich es vergesse, Albert, ich will natürlich auch zu dir kurz Hallo sagen. Grüß dich, Albert.
Ja, grüß dich an, seien Sie gegrüßt, Herr Groß.
Und mich würde als Einstiegsfrage mal interessieren, Sie haben ja jetzt in den 60 Jahren beruflich, sportlich eine Menge Siege errungen, aber mit Sicherheit auch die ein oder andere Niederlage in Ihrem Leben gehabt. Und da würde mich besonders interessieren, was haben Sie denn aus diesen Niederlagen gelernt?
Ja, erstmal hallo in die Runde und vielen Dank für die Einladung, dabei sein zu können mit diesem sehr spannenden Format. Und letztlich in den Höhen und Tiefen unseres Lebens, großen Höhen, großen Tiefen, die jeder Mensch durchmacht, sind die Niederlagen im Sport eigentlich mehr der Standard gewesen. Das vergesst man immer. Also ich habe mehr Rennen nicht als Nummer 1 abgeschlossen, als wirklich ganz oben zu stehen. Das vergisst man immer. Also letztlich, auch bei Olympia war es so, dass ich von meinen 6 Einzelrennen, die ich bestritten habe, eben 3 mit Platz 1 abgeschlossen habe und die andere Hälfte eben nicht. Also insofern, das gehört dazu und nicht aus jeder Niederlage lernt man etwas. Das würde dann eigentlich, glaube ich, auch jemanden zum Wahnsinn treiben, wenn man versucht, aus jeder Niederlage irgendeine Lehre zu ziehen und das auch nicht zu persönlich zu nehmen und an sich heranlassen. Manchmal gibt es einfach Tage, der läuft nicht so gut bei einem persönlich beziehungsweise bei anderen besser. Im Sport, in meinem Sport gab es eben früher sehr objektive Maßstäbe, die es ja im Leben, unser aller Leben so in der Regel nicht gibt. Also in diesem Fall der objektive Maßstab der Zeit. In der Regel sind ja die Bewertungen für das, was wir tun und was wir lassen, nicht so objektiv wie die Zeit oder eine Höhe. Ja, das macht den Sport auch so attraktiv. Also insofern abschließend gesagt, ja, Niederlagen gehören absolut dazu, auch im beruflichen Alltag. Niederlagen auch zum Thema enttäuschte Erwartungen, das gehört ja auch dazu. Das kann man ja auch dementsprechend als Niederlage für einen persönlich empfinden.
Trotzdem ist offensichtlich für Sie der positive Blick auf alles, was so um Sie herum, aber auch in Ihrem Leben passiert, für Sie besonders wichtig. Wie bewahren Sie sich denn diesen Optimismus, auch im Anbetracht jetzt schwieriger Lebensumstände, die hier jeder Mensch mal hat in bestimmten Phasen? Wie gelingt es Ihnen da, trotzdem positiv zu bleiben und optimistisch zu bleiben, was ja heute unser übergeordnetes Thema ist?
Also letztlich gibt es dazu eine sehr einfache Überlegung, die im Alltag sicherlich dann aber herausfordernd ist, durchzuhalten, dass wir Menschen erstmal von unserem Körper her, wir gucken nach vorne, unsere zwei Augen sind nach vorne gerichtet. Was bedeutet das? Dass wir die Zukunft gestalten können. Wir können nach vorne orientiert arbeiten, denken und handeln. Nach hinten in die Vergangenheit, da können wir nichts dran ändern. Das ist Geschichte. Also wenn jetzt beim Sport betrachtet, wenn man anschlägt, wenn man ein Rennen beendet, dann ist das Rennen Geschichte. Da kann man nichts mehr dran drehen. Und wenn man auf dem Startblock steht für ein neues Rennen, fängt man wieder bei Null an. Buchstäblich, ne? Null Sekunden. Also man kann es gestalten und alles, was vorher war, spielt dann keine Rolle mehr. Und so ist es eigentlich fast auch in jedem unserer Lebenstage, wenn Sie sich das überlegen. Sie stehen morgen auf und haben die Chance, etwas Tolles aus Ihrem Tag zu machen. Auch in schwierigen Situationen. Stichwort Gesundheit. Das ist für mich beispielsweise nicht nur, weil ich ehemaliger Sportler bin, sondern weil ich mittlerweile auch 60 Jahre alt bin. Das wichtigste, entscheidende Thema, und zwar sowohl die mentale als auch die physische Gesundheit, von der nun mal alles andere abhängt. Ja, also wenn das nicht stimmt, dann kann man alles andere vergessen. Was jetzt das Thema nach vorne orientiert, Zukunft gestalten anbetrifft, das ist meine Grundüberlegung. Wichtig ist, dass das kein, ich sag mal, Berufsoptimismus ist, wie man so schön sagt. Also, dass man wirklich kritiklos und einfach sagt, alles nicht so wild, das wird schon wieder werden, etc. Also wirklich große Enttäuschungen, große Niederlagen, die hängen einem schon nach. Also das schüttelt man nicht einfach so aus den Klamotten, wie man umgangssprachlich sagt, sondern da gilt es manchmal eine oder zwei Nächte drüber zu schlafen und das auch wirklich sacken zu lassen, das auch sich heranzulassen und das zu verarbeiten. Nur dann kommt bei mir irgendwann der Punkt, und je älter man wird, kommt er relativ schnell, ja, also es lernt man schon, dass man wirklich diese Gestalterhaltung wieder einnimmt. So nennt man das jetzt in der Motivationspsychologie, Gestalterhaltung, dass man wirklich guckt, was kann ich jetzt in dieser Situation für mich und andere, man ist ja nicht alleine auf der Welt, gestalten, tun, weiterentwickeln, verändern oder auch nur erstmal stabilisieren. Manchmal ist es auch erstmal wieder Stabilität gewinnen, wichtiger Punkt. Also das ist so meine Grundeinstellung. Und deshalb auch das Seneca-Zitat, was bei mir auf LinkedIn ganz vorne steht, was im letzten Buch, was sich mit diesem Thema Optimismus dreht, das ich mit meiner Frau zusammengeschrieben habe, auch als Einstiegszitat drinsteht. Ja, das Buch heißt Das Beste liegt vor uns. Ist aber schon wieder ein paar Jahre alt. Also das ist so diese Grundhaltung, die mich prägt, und zwar nicht nur durch den Sport. Das ist wichtig. Also das kommt auch ein bisschen durch die Familie. Meine Eltern sind noch Kriegsgeneration, also Zweiter Weltkrieg, haben das durchgemacht damals und sind dadurch auch sehr resilient geworden. Also ich hoffe nicht, dass ein Mensch einen Krieg braucht, um resilient zu sein. Das ist das Letzte, was wir brauchen. Aber dennoch war das dann wirklich so, dass diese Haltung sehr stark auch über meine Eltern kam, die sehr optimistisch, nach vorwärts orientiert gewesen sind. Und ja, deswegen ist das bis heute für mich so der wichtige Thema. Unsere Augen zeigen nach vorne. Wir können die Zukunft gestalten und aus unserem Leben für uns und andere etwas Schönes machen.
Albert, ich denke, da kannst du sehr gut anknüpfen, diese Kategorie aus Scheitern etwas oder auch Scheitern in etwas Positives verwandeln, Unglück in Glück verwandeln, das ist ja eine urphilosophische Philosophie. Und auch das Thema Selbstvertrauen als Grundlage für Optimismus, da glaube ich, wurde auch schon von den antiken Philosophen sehr viel dazu gesagt.
Ja, in der Tat. Also erstmal zu dem, was Herr Groß sagte, da fällt mir auch gleich ein sehr schönes Zitat bei Sokrates, also bei Platon, den Sokrates sprechen lässt, ein, der sagt einmal, also man soll es nicht so machen wie die Kinder, wenn sie sich verwundet haben, wenn sie eine Wunde gehabt haben, immer nur das Bein reiben und ach und je schreien, sondern man soll sofort daran denken, wie man die Wunde jetzt heilen kann oder was man daraus machen kann. Er sagt das auch an dieser dieser Stelle, glaube ich, wenn die Würfel gefallen sind, dann hat es keinen Zweck, sich darüber zu beklagen, dass nicht die Zahl gekommen ist, die man sich gewünscht hat, sondern muss gucken, was liegt auf dem Tisch und dann da das Beste raus machen. Also dieses, das ist ja auch das Eingeständnis, wir haben nicht alles in der Hand. Das ist natürlich, wenn wir würfeln, kommt nicht immer die Traumzahl. Und es geht nur darum, aber das, was da liegt, eben etwas Positives zu machen, etwas zu gestalten. Und das ist immer in unserer Macht. Wir können aus allem irgendetwas Gutes ziehen, mindestens etwas lernen oder mindestens es als eine Übung auffassen in einer bestimmten Charaktertugend, die nützlich ist, etwa Duldsamkeit, wenn ich eine schwierige Situation zu ertragen habe, ohne dass ich sie ändern kann. Also das ist ganz wichtig und man könnte sagen, in allen praktischen Philosophien der Antike oder Weisheitslehren ging es darum, wie kommt der Mensch zu einem guten, zu einem glücklichen, erfüllten Leben. Und das kann man immer auf die kurze Formel bringen, indem er das Beste aus dem, was so über ihn hereinbricht, macht. Und das klang im ganzen Beitrag von Herrn Groß ja an, dass wir sind verantwortlich für unser Leben. Und gerade im Hinblick darauf Optimismus, der würde für den Philosophen ja vor allen Dingen darauf gerichtet sein, dass das Leben gelingt, nicht auf irgendeine einzelne Unternehmung, das würde er sofort relativieren. Das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass man im Großen und Ganzen mit sich im Reinen ist und zufrieden ist und dass man das Endziel, das letzte Ziel eigentlich, dass das Leben gelingt, dass man sich wohlfühlt in seiner Haut, dauerhaft wohlfühlt, dass das eintritt. Und das ist eben Sache der Seele und nicht gar nicht der Dinge, die da außen über einen hereinbrechen, die man nur zum geringen Teil in der Hand hat. Dass wir uns in uns wohlfühlen, das ist unsere Sache und dass wir unser Leben gestalten. Wagenlenker, das Bild des Wagenlenkers von Plato kommt da rein. Das ist unsere Sache. Wir sind verantwortlich für unser Denken und für unser Handeln in jedem Moment.
Und was ich da gut ergänzen kann, ist natürlich, dass das Ganze kein zielloser Prozess ist. Also gibt es ja von Seneca auch, wenn man jetzt mal bei den ganzen alten Herrschaften bleibt, diese Formel, wer als Kapitän nicht weiß, welches Ufer er ansteuern möchte, für den ist kein Wind der richtige. Ja, und selbst aus Gegenwind kann, wenn man weiß, wo man hin möchte, und zwar jetzt nicht konkret auf ein spezifisches Ziel, sondern grundsätzlich in seinem Leben. Ja, also es geht ja wirklich um das Thema, wo möchte ich eigentlich mit meinem Leben hin? Was möchte ich mit meinem Leben anstellen? Auch in Bezug auf andere Menschen und die soziale Gemeinschaft. Dann ist natürlich dieser Optimismus schwer durchzuhalten, wenn man eine gewisse Ziellosigkeit hat. Also das ist schon wichtig. Also gehen wir mal zurück zum Thema Sport. Oder es gilt auch, ich bin ja Honorarprofessor mittlerweile an der Goethe-Universität in Frankfurt für den Bereich der Wirtschaftswissenschaften, interessanterweise. Und da sind diese 3-4 Jahre, die man beispielsweise sich vorbereitet auf Olympische Spiele oder die 3-4 Jahre für einen Bachelorstudiengang, das ist so der klassische Zielraum, in dem man sich dann für eine Lebensphase bewegt. Und hat man den nicht beispielsweise, dann fällt es natürlich schwer, auch die Höhen und Tiefen des Alltages, die in diesen 3-4 Jahren sich bewegen, irgendwie greifen zu können und irgendwie nützlich machen zu können für sich, wenn man da nicht irgendwo was hat, wo es eigentlich hingehen soll. Ja, für sich persönlich und für Menschen, die einem wichtig sind oder auch für die Gesellschaft. Also es kommt immer darauf an, was das für eine Zielsetzung ist. Die kann ja auch sehr stark außerhalb der eigenen Person liegen.
Ein Hinweis in eigener Sache. Endlich ist es soweit. Ihr könnt ab jetzt unser Buch Der Pudel und der Kern beim Buchhändler eures Vertrauens kaufen oder online bestellen. Albert, kann man sagen, dass dieses Buch eine komprimierte Darstellung deines Wissens über die antike Weisheitslehre aus Ost und West ist?
Ja.
Liefert das Buch tatsächlich Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben?
Ich denke ja.
Und empfiehlst du als Philosoph denn unseren Hörerinnen und Hörern den Kauf des Buchs?
Na, unbedingt.
Sehr prägnante Antworten, Albert. Vielen Dank und euch viel Spaß beim Schmökern. Den Bestelllink zum Buch findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast. Also Sie würden sagen, damit ich ein positiver, optimistischer Mensch bin, muss ich überhaupt erstmal wissen, wo ich hin möchte und auch eine Idee für mein Leben, glaube ich, haben. Und das kam mir bei Ihnen so vor, wenn ich so drauf schaue auf Ihre Biografie, dass Sie das durchaus immer sehr geplant gemacht haben oder aus sich geplant ausgerichtet haben. Also beispielsweise am Höhepunkt Ihrer Karriere aufgehört haben, wo sich einige gefragt haben, warum denn jetzt? In 1-2 Jahren ist wieder Olympia und trotzdem hört er auf und fängt das Studieren an. Sie haben, glaube ich, auch im journalistischen Umfeld sehr viele Aktivitäten, dann Hospitanzen gehabt. Das wirkte immer nach einem sehr konkreten Plan. Würden Sie das so empfehlen, diesen Plan für sein Leben zu machen? Oder muss man manchmal auch so ins Unbekannte ziehen und go with the flow schauen, was einem so vor die Füße fällt?
Genau, das ist aber ein Wechselspiel. Also dieses in das Unbekannte ziehen fällt wesentlich leichter, wenn man irgendwie schon ein Thema hat, was einen begeistert und wo man wirklich weiß, okay, da kann ich auch zurückkehren. Ich sage immer, auch wenn ich Coachings mache oder auch so bei Vorträgen, der Mensch steht auf zwei Beinen, emotional. Also nicht nur physisch, sondern auch emotional. Niemals von einer Sache abhängig machen, emotional als auch faktisch, weil die meisten Menschen sind beispielsweise finanziell von einer Sache abhängig. Es gibt ja sehr, sehr wenige, die jetzt mehrere Einkommensquellen haben etc. Und gerade weil das so ist, sollte man sich nicht von einer Sache komplett emotional abhängig machen, weil wenn die wegbricht, ja, im Sport beispielsweise durch das Thema Gesundheit, kann die Karriere von heute auf morgen beendet sein oder auch durch andere Themen wie die eigene Gesundheit. Also es gibt ja viele, viele Einflüsse, wo plötzlich eine Sache plötzlich zum Ende gelangt. Insofern war es für mich immer wichtig, emotional nicht von einer Sache abhängig zu sein. Deshalb habe ich beispielsweise parallel zum Schwimmen immer meine Schule gemacht, mein Studium gemacht und viele, viele Dinge bis heute mache ich parallel, um einfach diese Flexibilität dann auch zu haben für Dinge, die dann plötzlich einem auch zufallen. Also gerade in der heutigen Zeit, im Zeitalter der Digitalisierung, jetzt künstliche Intelligenz kommt noch dazu, gibt es ja jeden Tag vielleicht neue Chancen. Jeden Tag neue Gelegenheiten. Man hat ja schon, gibt es mittlerweile auch den wissenschaftlichen Begriff des sogenannten Choice-Overload-Effekts. Ja, also, dass man einfach zu viele Möglichkeiten hat, was zum Beispiel die emotionale Bindung anbetrifft. Das erlebe ich auch bei meinen Studierenden. Die springen dorthin, hierhin, jenseits. Also es fällt für die unwahrscheinlich sich schwer, auf eine Sache oder auf wirklich so eine Perspektive zu konzentrieren, weil man einfach so viele Möglichkeiten hat, die einem auch vermeintlicherweise durch das digitale Zeitalter, das Internet leicht zufallen können, inklusive Beziehungen zu anderen Menschen, was aber nicht der Fall ist. Das darf man nicht vergessen. Und da sind wir häufig Opfer unserer eigenen Möglichkeiten, was wiederum, jetzt kommt wieder der Bogen zum Thema Optimismus und meine persönliche Haltung, das wiederum schwieriger macht, den Weg zu halten, Kurs zu halten, wenn ich so viele Möglichkeiten habe. Also das gilt ja auch für uns, ältere Generation. Ja, was es da alles an Möglichkeiten gibt, an Chancen und was man alles machen kann, das schafft ja niemand. Ja, das ist eigentlich schon fast energieverzehrend.
Das hängt für mich auch, was Sie beschreiben, sehr stark mit dem Thema Gelassenheit zusammen. Also wenn ich eben weiß, ich stehe auf mehreren Beinen, dann kann ich eben mal was wegentschlag in dem einen Bereich wegstecken. Sagen wir mal, eine Scheidung oder eine berufliche Position geht verloren. Das macht mich gelassener, wenn ich da auch resilient aufgestellt bin und eben nicht nur dieses eine Leben als Manager habe.
Würden Sie und diese sagen, Gelassenheit, wie gesagt, führt dann auch zu, dass man diesen Optimismus, der wie am Anfang unseres Gesprächs ja sehr leicht zu formulieren ist, ja, wir Menschen blicken nach vorne und wir können nur die Zukunft gestalten, alles ganz wunderbar und dann kommt der Alltag dazwischen mit den vielen Herausforderungen und deswegen ist dann diese Gelassenheit, die man gewinnt, dass man sich von einer Sache nicht abhängig gemacht hat, eine Grundlage für diesen Optimismus. Dann kommen auch noch äußere Faktoren dazu, also für die jüngere Generation, die jetzt plötzlich, das muss man sich mal vorstellen, das hätte ich niemals mehr vorstellen können, für jemanden, der im Kalten Krieg groß geworden ist, dass jetzt plötzlich die heutige jüngere Generation, wenn ich zurückblicke in mein Alter, ja, also mit 16 bis 18, mitten im Kalten Krieg, war man so eine stabile Situation ja irgendwie gewöhnt. Ja, heutzutage, wenn ich jetzt mal die politischen Rahmenbedingungen, weltpolitischen Rahmenbedingungen mir anschaue, ist es ja extrem herausfordernd. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, was wir jetzt für eine äußere Situation haben. Und das erlebe ich auch bei vielen jungen Menschen, die da sagen, jetzt haben wir plötzlich einen Krieg in Europa, der auch nicht absehbar ist, wann er zu Ende ist. Wir haben die Situation in Nahost, die wieder eskaliert, wie man sich das vor wenig kurzem nicht hätte vorstellen können. Wir haben auch in den USA, überall haben wir extrem große Unsicherheiten, die auf die eigene Person und Lebensgestaltung reflektieren. Umso wichtiger ist es eben, diese ja, Gelassenheit, soweit es halt möglich ist, zu behalten, indem man sich eigene Felder schafft, indem man seine eigenen Ziele verfolgt, die dann aber auch mit den übergreifenden Zielen natürlich zu tun haben sollten. Ja, also nicht komplett isoliert das Ganze zu betrachten.
Absolut. Und noch dazu den Klimawandel, von dem haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, der jetzt plötzlich live erlebbar ist. Gleichzeitig würde ich sagen, ja, in den 80ern wirkt es im Rückblick vielleicht stabiler, aber auch damals hatten wir ja schon die Angst vor dem Atomkrieg. Auch damals war ja schon, also da war ja schon bekannt, dass der Klimawandel oder beziehungsweise die Umweltverschmutzung zum Problem wird. Also ich denke, jede Generation hat ihre heftigen Herausforderungen, mit denen man gedanklich und eben mental klarkommen muss. Und deswegen an dich die Frage, Albert, was empfiehlst du denn im Angesicht dieser schwierigen Rahmenbedingungen? Wie kann man da philosophisch optimistisch oder zumindest gelassen bleiben?
Ja, eine gewisse, Groß hat das ja schon angeschnitten, eine gewisse Reduzierung erst einmal überhaupt der Beschäftigungen. Wir haben wirklich unendlich viele Möglichkeiten und die Kunst besteht jetzt erstmal darin, das für sich auszuwählen, was Sinn macht, was einen erfüllt. Das ist also Reduktion. Und dann Relativierung, also die Welt, wenn man sich mit der Menschheitsgeschichte beschäftigt, die hat immer ganz böse Gesichter gehabt, zu jeder Epoche. Also es gehört irgendwie dazu. Man darf angesichts dessen nicht vergessen, dass sie auch sehr, sehr, sehr viele schöne Seiten hat. Auf einen Krieg kommen hunderte Gebiete, in denen Frieden herrscht und seit langem schon Frieden herrscht. Also man sollte das auch ein bisschen relativieren und sagen, ja, den Übeln oder den Problemen stehen auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele positive Aspekte in der Welt gegenüber. Und das darf man nicht vergessen, darauf sich ab und zu konzentrieren und dann vor der eigenen Haustür kehren. Also erst einmal bei sich selbst anfangen, bei seinen Mitmenschen, dass man da Gutes realisiert, das, was man an der Welt vielleicht verurteilt oder nicht gut findet, das dann im eigenen Kreis, da wo man Einfluss hat, man hat auf die Weltgeschichte keinen Einfluss, also oder ganz minimal nur, aber dass man da, wo man Einfluss hat, dafür einsteht, was man für richtig und für gut hält. Also in sich selbst, in seinem kleinen Bereich, Bescheidenheit, Demut, dort das Gute verwirklicht und erstmal für Frieden im eigenen Haus zu sorgen und mit den eigenen Freunden, mit den Familienmitgliedern dort Liebe geben, Liebe schenken, für andere da sein, dort ein gelingendes Sozialleben aufbauen und sich darauf konzentrieren und dann das andere sagen, gut, ich bin nur ein kleiner, einfacher Mensch, ich kann leider die Kriege nicht beenden und das ist eben so. Trotzdem liebe ich die Welt als Ganzes, weil sie auch viele, viele positive Aspekte hat und ich für meinen Teil in meiner kleinen Welt, wo ich Einfluss habe, versuche ich da das, was ich für gut und für richtig halte, zu leben und durchzusetzen. Also die Glück und Unglück, Lebensglück, wonach wir uns alle sehen, das ist Sache der eigenen Seele vorwiegend. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles eine subjektive Sache ist. Herr Groß hat das angedeutet hier und da. Wir können uns nur verwirklichen, nur zu unserem Glück finden in der Gemeinschaft, indem wir andere Menschen auch glücklich machen oder einbeziehen. Oder nur in gelingenden Resonanzbeziehungen kann ich wachsen und gedeihen und mich am Leben erfreuen. Das ist klar. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass ich in mir erstmal Frieden, Ruhe und Liebesbereitschaft schaffe. Das heißt, mit mir selbst erst einmal klarkomme, mich selbst erstmal lieben lerne. Dann bin ich auch fähig, andere zu lieben oder zu geben.
Ich denke, das schließt ganz. Ich kann noch einen Hinweis geben, vielleicht. Es gibt ja die berühmte Harvard Study, die sich mit dem Thema, was macht eigentlich Glück aus, beschäftigt, seit 1938. Die läuft nach wie vor. Und da gibt es auch ein Buch, The Good Life, auf Englisch gibt es das nur. Aber das zeigt die aktuellen Ergebnisse. Und es ist genau das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Kitzler, nämlich, dass die sozialen Beziehungen, also die haben wir wirklich über Jahrzehnte, bald sogar ein Jahrhundert erforscht, in verschiedenen sozialen Gruppen, kreuz und quer, was letztlich das die Basis eines glücklichen Lebens ist, und das sind die sozialen Beziehungen. Ja, das gelingt nur in der Gemeinschaft. Ich sage auch immer nach außen hin, der Mensch ist ein Herdentier, mit dementsprechend auch Herausforderungen. Nur ganz alleine funktioniert das nicht. Und da gebe ich ein ganz simples Beispiel, das wurde auch schon untersucht, nämlich zurückzukommen zu meinem ehemaligen Hobby, nämlich das Schwimmen. Warum sind Schwimmer in Staffeln immer schneller oder sehr, sehr häufig schneller als in Einzelrennen? Ich bin auch in Staffeln schneller geschwommen als bei meinen Weltrekorden. Also wirklich, das ist nicht so trivial. So, da gibt es sogar auch eine Untersuchung wegen der sozialen Bindungen. Gerade weil man als Schwimmer in den meisten Wettkämpfen alleine unterwegs ist, komplett alleine. Man hat ja nicht mal Einfluss auf die Gegner. Man schwimmt dann in seiner Bahn hin und her und fertig. Gerade deshalb, und man weiß, dass man im Training extrem viel von den Teamkollegen mitbekommt. Also alleine trainieren wäre für mich Horror gewesen. Ja, man braucht sein Team. Und dann sind die Staffeln, ja, von denen es sehr wenige gibt, die Staffeln im Schwimmen für alle geben diesen zusätzlichen Motivationsschub. Ja, das ist also statistisch relevant nachgewiesen. Und dann haben sich Forscher damit beschäftigt, ja, warum ist das so? Und das liegt an sozialen Bindungen. Ja, gerade für Menschen, die so einzeln unterwegs sind, ja, jetzt beispielsweise Schwimmsportler, im Regelfall ist dann die Chance, etwas zurückzugeben und eine soziale Interaktion auszuüben, was dann die Schwimmstaffeln sind, quasi der zusätzliche Motivationsschub, den man alleine nicht aktivieren kann.
Ja, super. Das passt ja, glaube ich, auch ganz gut zu den Überzeugungen, die Sie in Ihrem Buch »Das Beste liegt vor uns« formuliert haben. Eben, ich bin nicht allein, war eine dieser Überzeugungen, die das gut zusammenfasst, was Sie gerade skizziert haben. Eine andere Überzeugung, die Sie da nennen, heißt, mein Rezept ist wirksam. Also, dass Sie es mit einem gewissen Selbstbewusstsein Ihren Weg gehen, an das glauben, was Sie sich vornehmen. Können Sie uns da vielleicht mal noch abholen, was Sie dazu empfehlen, wie man eben, auch wenn völlig unklar ist, ob es funktioniert und welche Abzweigung man nimmt, wie man dieses Selbstbewusstsein behält?
Also, das ist ja letztlich das Konzept und die Idee der sogenannten Selbstwirksamkeit. Ja, dass man spürt, dass man durch sein eigenes Denken, Handeln und Tun irgendeinen Effekt erzielt, der sich bei anderen Menschen widerspiegelt, ja, indem ich etwas tue, wo ich anderen Menschen etwas Gutes tue. Das nennt man die sogenannte Anschlussmotivation, wenn man jetzt in der Motivationspsychologie mal reinsteigt. So, und da gibt es ja Menschen, die sich für andere Menschen aufopfern, ja, die wirklich alles tun. Und das kann man in allen Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern unwahrscheinlich viel Menschen, die wirklich sich engagieren für das Wohl anderer Menschen, so wirklich 100%, aber dadurch auch wiederum merken, dass sie wirksam sind. Ja, also, dass sie selber etwas durch ihre eigene Leistung, das sind die Leistungsmotivation, etwas gestalten können. So, und deswegen, diese Selbstwirksamkeit schafft Selbstbewusstsein. Das ist jetzt meine Überzeugung. Also, Selbstbewusstsein ist nicht per se da. Ich bin jetzt nicht quasi, ich stehe auf und bin selbstbewusst. Das war bei mir übrigens im Sport auch nicht so. Also wenn ich das jetzt mal reflektiere, auch bei meinem gesamten Lebensweg, dann würde ich sagen, dass dieses Selbstwirksamkeit empfinden und erleben sehr stark dann das eigene Selbstbewusstsein stärkt, nämlich das Bewusstsein für das eigene Selbst und das eigene Tun. Also insofern vermischt sich da ein bisschen Ursache und Wirkung, das muss man ganz klar sagen. Also das lässt sich nicht immer so ausdifferenzieren. Das versuche ich übrigens auch gar nicht, auszudifferenzieren. Und insbesondere jetzt in meinem Job heutzutage und durch das digitale Zeitalter, kommen wir zurück zum Thema LinkedIn, was Sie schon zitiert haben. Ich mache da mein monatliches Workout, so wie ich das nenne. Also wirklich so einen kurzen Trainingsimpuls für Führungskräfte, aber auch für andere. Jüngst eben zu meinem 60. Geburtstag oder schon wieder ein paar Tage her, aber egal, ist nach wie vor aktuell. Und interessanterweise kommen dann, wir unterhalten uns jetzt einige Monate später darüber, und es kommt dann auch irgendwann wiederum etwas zurück. Das ist ganz interessant. Und das macht dann für mich auch den Sinn dieser Veranstaltung aus. Jetzt nicht, also jetzt diese Veranstaltung monatlich so ein Newsletter zu schreiben, dass irgendwann dort etwas zurückkommt und sich jemand bedankt beispielsweise etc. Ich messe das nicht an irgendwelchen profanen Likes, ja, und Daumen-hoch-Geschichten, vielmehr an wirklich Resonanzen, wie dieses Gespräch, aber auch andere Resonanzen, wo ein Mensch dann sagt, danke für den Impuls, das hat mir eine Tür geöffnet etc. Und das ist für mich jetzt heutzutage beispielsweise wesentlich wichtiger, als jetzt die eigene Leistung zu spüren, ja, in denen ich beispielsweise ein Buch schreibe, ja, sondern die Wirkung, die man dadurch erzielen kann, die aber nie garantiert ist. Also das ist, ich mache mich davon nicht abhängig. Also wenn sich niemand darum kümmert, dann ist das so, ja. Und dann überlegt man sich, wie kann ich das verbessern? Wie kann ich das verändern? Weil kommt das Thema der Anschlussfähigkeit natürlich dazu. Ja, es bringt ja nichts, dass man etwas macht, vordenkt, nachdenkt und dann ist das nicht anschlussfähig. Also das könnte vielleicht der Kitzler noch mal ein bisschen betonen, was das auch bei Philosophen ist, wie die dazu standen, was ihre Anschlussfähigkeit anbetrifft. Und was deren Wirkung anbetrifft, das war ja bei vielen schon durchaus nicht unwichtig. Ja? Die sitzen ja nicht im stillen Kämmerlein, Elfenbeinturm, fabrizieren was und denen ist vollkommen wurscht, was daraus wird.
Albert, wie war das?
Ja, also wir sind ja schon bei Seneca gewesen, der hat einfach einen sehr schönen Satz gesagt, der klingt allerdings genau andersrum. Der sagte, er lässt zwei Personen auftreten, einen weisen Philosophen und einen normalen Menschen in Anführungsstrichen und der fragt den Weisen, ja, wieso beschäftigst du dich so intensiv und so lange mit einer Sache, die nur so wenige verstehen? Worauf der dann antwortet, ja, mir genügen wenige, ja, mir genügt einer, ja, eigentlich genügt mir auch gar keiner. Also man tut es erst aber daraus, weil man es für sinnvoll betrachtet, weil man sich damit identifiziert, weil man damit innerlich ein Bedürfnis befriedigt. Was da außen bei rauskommt, scheint dann sekundär zu sein. Ich bleibe mir selbst treu, ich mache das, was ich für richtig halte und für sinnvoll halte und welchen Erfolg das in der Außenwelt hat. Ich freue mich, wenn da was bewirkt wird, aber ich kann auch damit leben, wenn aufgrund irgendwelcher Umstände nichts bewirkt wird. Aber das ist nur so ein Bonmot, dass man aus sich selbst den Sinn erstmal selbst in seiner Tätigkeit erkennen muss und sagen muss, das bin ich, das möchte ich tun und was ich in der Welt damit bewirke, ist sekundär. Das andere ist, wir hatten vorhin von gelingenden Resonanzbeziehungen als einen wesentlichen Bestandteil des Lebensglücks gesprochen. Ich denke, hinzu kommt, das sage ich in letzter Zeit immer, das zweite, Selbstwirksamkeitserfahrungen. Das heißt, dass ich etwas Sinnvolles tue, indem ich mich selbst erkenne und indem ich wirke. Und diese Wirkung spiegelt die Welt zurück und sagt, du bist da, du bist gut, du kannst etwas bewirken. Also Goethe hat da unglaublichen Wert drauf gelegt, hat gesagt, das ist eigentlich das A und O des Lebens, dass wir etwas bewirken, dass wir wirken. Das muss jetzt nicht Weltpolitik sein, das kann, wie ich vorhin schon erwähnte, vor der eigenen Haustür sein, dass man sein Kind glücklich macht, dass man sein gut erzieht, dass man mit seinem Partner ein gutes Leben führt, dass man Freunden etwas geben kann. Also das kann sehr, sehr beschränkt sein, aber dass ich mich darin wiederfinde, darin identifiziere, und die Welt mir spiegelt, ja, du bist auch. Magst du auch noch so ein kleines Rad sein, aber du bist ein Rad in diesem Weltgetriebe und du tust etwas. Und wenn du gute Ziele hast und dann dich damit identifizieren kannst, dann wirst du ein Erlebnis haben, das nennt man Erfüllung, Lebenserfüllung. Und ein glückliches Leben, gelingendes Leben ist eins in guten Resonanzen und wo man das Gefühl hat, erfüllt. Ich habe das getan, was ich tun wollte und ich habe mein Bestes dafür gegeben. Und ich habe meine tiefsten Bedürfnisse versucht auszuleben oder zu wachsen. Ich vergleiche das immer mit einem Baum auf freiem Gelände. Der schlägt alle Äste nach allen Seiten aus. So ist Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Ausschlagen, dieses Wachsen, das ist im menschlichen Leben, weil es ein gesellschaftliches Leben ist. Groß sagte schon, wir brauchen die anderen. Aristoteles hat gesagt, wir sind ein Zoon Politikon, ein gesellschaftbildendes Wesen, das auf die Gesellschaft und die Gemeinschaft angewiesen ist. Da heißt wachsen und die heißt auch zusammenwachsen, also mit anderen wachsen und anderen auch etwas geben. Und auch der Baum gibt ja etwas der Welt, Sauerstoff mindestens.
Das Thema der Bedürfnisse ist ein schwieriges Thema übrigens für viele Menschen. Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Ja, also jetzt nicht nur die Bedürfnisse auf der quasi niedrigsten Ebene, jetzt mal, wenn wir die Maslow'sche Bedürfnispyramide sind, also sich mich zu ernähren und dass ich am Überleben bleibe, am physischen, sondern was sind meine Bedürfnisse, mein Leben zu gestalten? Ja, was will ich eigentlich dadurch erreichen? Und jetzt nicht nur nach außen hin, sondern auch für mich persönlich. Das erlebe ich häufig auch in Coachings, dass man plötzlich dann zu diesem Thema kommt, was sind eigentlich die grundlegenden Bedürfnisse, die mich bewegen, die meine Energien auch aktivieren können. Und da erlebe ich häufig, dass dann bei Lebensentscheidungen, also bei wesentlichen Lebensentscheidungen, Weggabelung, gründe ich eine Familie, baue ich ein Haus, solchen Gründen für die meisten Menschen ja wirklich lebensverändernden Entscheidungen, dass dann die Bedürfnisfrage wirklich im Raum steht. Ja, dass man nicht in solchen Sachen einfach reinstolpert. Was habe ich eigentlich dort für mich persönlich an Bedürfnis? Was ist die Bedürfnislage vielleicht von den Menschen, die mir sehr nahe stehen und nahe liegen? Also das ist häufig für viele, viele Menschen eine große Herausforderung. Warum ist das so wichtig im Kontext von Optimismus? Wenn ich nicht meinen Bedürfnissen folge, dann fällt es natürlich schwer, optimistisch zu bleiben. Ja, weil ich einfach permanent irgendwie das Gefühl habe, und zwar unreflektiert, das passt, da knirscht es irgendwie, das passt irgendwie nicht. Ich renne irgendetwas hinterher, was eigentlich nicht meins ist. Also das erlebe ich übrigens auch in der jüngeren Generation, wiederum das Thema Choice Overload-Effekt, dass man so viel Möglichkeiten hat, dass wir Opfer sind und gar nicht wissen, was sind eigentlich meine tiefer liegenden Bedürfnisse. Und wie gesagt, ich sehe es so, dass gerade solche wesentlichen Entscheidungen für die persönliche Wegmarke, was studiere ich für ein Thema etc., dass das dann wirklich diese Frage ist, was habe ich eigentlich für ein inneres Bedürfnis? Ja, wofür mache ich es? Also nicht warum, sondern wofür mache ich das eigentlich? Ja, wofür nehme ich das Studium auf? Wofür gehe ich jetzt ins Ausland für den Job? Also für mich jetzt persönlich, für meine Umgebung etc. Das ist ganz spannend, ja, wenn man dann so ein Gespräch anfängt beziehungsweise zu diesem Punkt kommt, weil dann ist das eine extrem große Erleichterung für den weiteren Weg, weil man dann wiederum Selbstwirksamkeit wesentlich schneller erreichen kann, weil man dann wesentlich besser den Optimismus halten kann, trotz vielen Dingen, die von außen auf einen einprallen und die vielleicht das Ganze schwieriger machen, wenn ich weiß, ich folge meinen inneren Bedürfnissen und kann mit meinem Handeln, mit meiner Wirksamkeit einen Teil dazu beitragen, dass diese Bedürfnisse auch zum Tragen kommen. Ja, niemals zu 100%, ja, das ist klar. Das ist vielleicht auch so ein Thema, dass viele so nach diesem perfekten Leben streben, dem perfekten Ideal. Ideale bedeuten, dass sie niemals erreichbar sein werden.
Oder nur zum Teil eben. Ne? Aber ich denke, das, was Sie beschreiben, ist ja diese innere Stimmigkeit, die man so versucht zu empfinden, die man, wenn man so auf sein Leben schaut, auf seine aktuelle Situation, wenn man da für sich sagen kann, ja, es ist stimmig, ich fühle mich gut, das ist ungefähr die Richtung, in die ich schon immer gehen wollte, das ist ein sehr guter Zustand. Und wie Sie richtig sagen, wie komme ich da hin? Ich glaube, das ist diese Ursprungsfrage, erkenne dich selbst, einfach mal den Schritt anzuhalten und zu sagen, eben im Idealfall, bevor ich schon losgegangen bin und entschieden habe, ich werde Olympiaschwimmer, zu schauen, was will ich? Sollte der Sport wirklich so eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen oder ist es eine frühe berufliche Bildung? Das sind, glaube ich, alles Themen, die man nicht übergehen sollte, sondern für die man sich Zeit nehmen sollte.
Beziehungsweise auch, das ist auch ein Prozess. Das ist auch ein Prozess, der häufig unreflektiert erfolgt. Gib mal ein Beispiel, was ich erlebe, auch im Umfeld, universitären Umfeld, dass beispielsweise jemand, wenn er jung ist, ein Studium aufnimmt oder auch eine Lehre, Ausbildung, was auch immer nach der Schule und die nach einem Jahr abbricht. Das ist lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Das kann ich dann nur befürworten, wenn das ein Teil dieses Reflexionsprozesses ist, wo man nach einem Jahr feststellt, das ist nicht meins. Ich kann mir das nicht vorstellen, mein Leben lang in diesem Umfeld, beruflichem Umfeld, was ja durch die Ausbildung doch ein bisschen vorgeprägt wird, weiterzuarbeiten und dann kann ich nur jedem sagen, ja, dann mach es, dann mach lieber einen harten Schnitt und geh da, wo du deine Bedürfnisse eher erfüllen kannst. Also ich habe da auch im privaten Umfeld jetzt jüngst etwas erleben dürfen, nämlich dass wirklich ein junger Mensch sagt, ich möchte Medizin studieren, beispielsweise, hab auch die Qualifikation dazu, von den Schulnoten, von allen Zulassungen etc., mach das und stell dann fest, nach in diesem Fall 2 Jahren, das ist nicht meins. Ich möchte nicht das die ganze Zeit mit anderen Menschen so machen, sondern, und jetzt kommt ein ganz harter Cut, wird dann Musical-Darsteller. Was ist das Grundbedürfnis dahinter? Beides Mal hat man ein Grundbedürfnis, Stichwort Anschlussmotivation, mit anderen Menschen etwas zusammen zu machen. Nur einmal beschäftigt man sich als Arzt nun mal tendenziell eher mit Leid und mit Problemen von anderen Menschen. Ich gehe selten zum Arzt, weil es mir gut geht. Natürlich Vorsorgeuntersuchungen etc. In der Regel haben aber Ärzte Menschen vor sich, die ein kleines oder größeres Problem haben. Nein, diese Person hat festgestellt in jungen Jahren, das kann ich nicht, mein Bedürfnis ist eher positive Emotionen und positive Gefühle anderen Menschen zu vermitteln und hat dann aus dem Hobby Tanzen und so weiter einen Beruf gemacht in jungen Jahren. Das ist ein Beispiel, wie so etwas ablaufen kann. Und die Zeit, die man dann quasi auf das falsche Pferd gesetzt hat, die ist nicht vertan. Die ist zwar notwendig, um diesen Reflexionsprozess durchzumachen. Na, der geht auch nicht, dass man sich einfach mal ein Blatt Papier hinlegt, ja, und dann das Für und Wider aufschreibt. Das kann man nicht komplett rationalisieren. Das ist auch, wir Menschen sind nun mal emotionsgeprägt und das muss man einfach mal erleben, ja, wie das so ist.
Und ich finde, es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt des Optimismus, dieses alles ist letztlich für irgendetwas gut. Wenn man das hinterher erfährt, ich musste erst mal 2 Jahre Medizin studieren, um mich selbst zu finden, kann man 10 Jahre später vermutlich sehr positiv auf diese vermeintlich vergeudeten Jahre schauen, die einem dahin gebracht haben, wo man sich dann wohlfühlt. Und auch das ist wieder die Kategorie, glaube ich, Unglück in Glück verwandeln. Auch wenn ich das jetzt nicht als Unglück empfinde, wenn man mal 2 Jahre auch das Studium sollte, ja insgesamt finde ich auch als Erfahrungsraum genutzt werden. Das kommt vielleicht auch durch die Bologna-Reform ein bisschen zu kurz, mal links und rechts zu schauen, sich andere Themen mit anderen Themen zu beschäftigen, um zu merken, wo gehöre ich hin, was reizt mich wirklich, woher sollen Jugendliche mit 17, 18 Jahren heute wissen, was ihre Berufung ist.
Ja, und dann auch, vielleicht, das kommt auch noch dazu, dann Plan B, C, D, also sprich, das ist auch bei mir beispielsweise ein Thema. Was ich beruflich gemacht habe, beziehungsweise im Studium gemacht habe, war die dritte Wahl. Also mein Studium, ich bin ja Geisteswissenschaftler, Doktor der Philologie, bin ich ja. Und das war die dritte Wahl. Ich wollte eigentlich Berufspilot werden. Mit 2,01 Meter Lebensgröße kann man das sofort vergessen. Das Thema war nach 2 Minuten Studium der Zulassungsbedingungen 1983 gegessen. Und dann wollte ich Biochemie studieren, was damals 1984 noch recht exotisch war. Das Thema Biochemie gab es auch nur in Tübingen und dafür war ich einfach zu schlecht in der Schule. Und dann war das dritte, okay, ich hatte, wie Sie schon gesagt haben, auch Bezug zum Journalismus, auch durch den Sport viel kennengelernt und habe dann quasi, man könnte jetzt sagen aus der Not, aber doch ein bisschen innerer Bezug, Deutsch als Leistungskurs gehabt etc. Dann Germanistik, Politologie und Theater, Film und Fernsehwissenschaften in Frankfurt studiert. So. Auch das war dann für mich auch ein Weg, wo ich mich erstmal reinfinden musste, wo beispielsweise ich auch sehr stark herausgefordert worden bin mit meinem Hobby. Also in Frankfurt ist nach wie vor doch eher so ein linksliberales Milieu, damals noch wesentlich stärker. Und dann wurden vom SDS, also Sozialistischen Deutschen Studentenbund, Seminare gesprengt. Mein Leistungssportler-Dasein wurde extrem kritisch hinterfragt, also diese Leistungsorientierung. Und ich habe dann, was ich sehr für meine persönliche Weiterentwicklung sehr positiv war, halt komplett andere Lebensentwürfe kennengelernt. Also komplett, diametral entgegen. Ja, wie man sich damit zurechtfinden kann und wie man sein Leben gestalten kann. Das fand ich dann auch sehr interessant. Nicht um zu sagen, das ist konträr, sondern wie man auf verschiedenen Wegen auch versucht, seine Bedürfnisse herauszufinden. Und aus den damaligen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich weiß, aus den damaligen doch recht radikalen, eher so nach links orientierten Ansichten, die dann auch durch zum Beispiel sogenannte Seminarsprengung, also das muss man sich so vorstellen, dann kamen die rein und haben dann gesagt, so, und jetzt besprechen wir nicht nur das Seminarthema, sondern wir machen andere Themen. Und das ist dann tendenziell passiert natürlich in Politologie. Und ja, da war das so. Da hat man sich dann irgendwie arrangiert. Und Teile oder jemand, der dann da wirklich sehr aktiv war, ist dahinter Investmentbanker geworden. Das war auch ganz interessant, ja.
Andere Außenminister, glaube ich, ne?
Ja, Außenminister gab es auch. Das war jetzt vor meiner Zeit an der Uni. Den gab es auch in Frankfurt, ja, mit Spanewerfen und allem drum und dran. Ja, und der hat da wahrscheinlich den politischen Diskurs kennengelernt in Frankfurt. Und hat dann hinterher festgestellt, dass dieser Weg der machtpolitischen Einflussnahme für ihn ein sehr interessanter ist, ja, Joschka Fischer damals.
Ja. Ich denke auch, deswegen finde ich es auch eigentlich schade, dass eben das Thema Zivildienst und Wehrdienst momentan nicht mehr stattfinden, weil man auch da einfach mit ganz anderen Lebensumständen und anderen Menschen, die komplett aus völlig unterschiedlichen Schichten kommen, zusammenkommt und sich mit ihnen auseinandersetzen muss und neue Lebensentwürfe oder Ansichten kennenlernt.
Und das ist ja immer eine Durchlässigkeit, die letztlich, also jeder, heutzutage ist es leider so, dass insbesondere durch das Internet, sozialen Medien, ja viele Menschen plötzlich in der Blase feststecken. Und das ist ja sehr selbstreferenzielles Umfeld. Also ich höre noch das, was mir gefällt und durch die Algorithmen wird das natürlich noch wesentlich stärker forciert. Und da dann rauszukommen aus diesen selbstgenerierten und durch soziale Interaktionen, die dann eben durch Algorithmen noch verstärkt werden, selbstbestätigten, selbstreferenziellen Kontexten sich dann rauszufinden, das ist durchaus für eine einzelne Person eine Herausforderung. Also das sieht man ja ganz schön, wiederum in den USA auch. Die USA machen das ja, die ganzen Extreme kommen ja in den USA auch zum Tragen, wie so Gesellschaften funktionieren. Und da fragt man sich ja von außen, wie können Millionen von Menschen das, was da der Präsidentschaftskandidat und ehemalige Präsident Trump so alles von sich gibt, ernsthafterweise, unkritisch, ja, einfach akzeptieren. Was eigentlich komplett gegen die eigenen Interessen und gegen die Grundideen des amerikanischen Idealbildes gehen. Fragt man sich, ja, das geht halt durch diese sich selbst verstärkende Blasen, in denen wir uns heute befinden zum Teil. Und zwar nicht in kleineren Blasen, wie damals in der Goethe-Uni, ja, wo dann der SDS eine kleine Blase war, dann gab es den Gegenpol mit den eben mehr so rechtsbefindlichen Leuten, aber das war alles wirklich, das konnte sich alles auf einem Campus treffen. Und dann war man draußen und hat sich wieder in den Kneipen, in den Äppelweinwirtschaften, ja, in Frankfurt beispielsweise, saß man wieder zusammen und hat einen zusammen getrunken, ja. Ja, und das ist das Thema, was mich zum Beispiel jetzt beschäftigt, diese Sprachlosigkeit in diesen unterschiedlichen Blasen. Man kann miteinander da überhaupt nicht mal reden und sprechen. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Politiker heutzutage, die ja das auch erleben und teilweise verstärken, leider, aber es gibt auch viele, glaube ich, die versuchen, das irgendwie zu durchbrechen und versuchen, wieder eben Brücken zu bauen, dass man einfach miteinander reden kann, was die Grundvoraussetzung ist für Lösungen. Miteinander reden.
Also das Polarisierte zu überwinden und sich erstmal als Mensch zu akzeptieren, der und die unterschiedliche Ausrichtung haben, aber denen man erstmal unvoreingenommen entgegen oder gegenübertritt. Ne?
Genau, und da sind wir bei der Idee, jetzt wird es natürlich ganz philosophisch und sprengt sicherlich den Rahmen des Weltbürgertums, ne, von Kant. Also Kant ist 300 Jahre alt und wenn man die Idee des Weltbürgertums nimmt, dann ist man genau dort. So, und das ist natürlich ein Ideal, was jetzt sehr, sehr weit weg erscheint, aber wenn man das mal ernst nimmt, wenn man sich nur auf diese Grundidee verständigen könnte, da wäre extrem viel gewonnen als Regulativ für das eigene Verhalten und dass man versucht dann gemeinschaftlich Probleme zu lösen und nicht zu verstärken. Das hört sich jetzt heutzutage im Jahr 2024 sehr, sehr weit weg an, wenn man bestimmte Themen sich betrachtet, sehr, sehr weit weg an. Nur letztlich hilft das nichts. Ja? Wir leben auf einem Planeten. Übrigens, Kant hat sich auch sehr stark mit diesen Themen der Astronomie und so weiter beschäftigt. Das wird häufig vergessen, ganz am Anfang. Und er hat ganz klar beschrieben, wir sind auf einer Kugel gefangen, wir alle. Und Stichwort Klimawandel. Und was wir hier veranstalten, fällt uns letztlich komplett, egal was wir machen, komplett auf die eigenen Füße. Gibt kein Entrinnen. Und die Erkenntnis gibt es seit 250 Jahren. Auch philosophisch. Praktisch erleben wir es jetzt.
Albert, du hast dich ja auch gerade intensiv mit Kant beschäftigt. Was glaubst du, was er uns für den Optimismus mitgeben kann?
Ich glaube, er war da sehr zuversichtlich. Deshalb hat er ja auch ein idealistisches Bild der Menschheitsentwicklung geschrieben. Verständlich auch, weil er war ein Philosoph der Aufklärung. Das heißt, er hat einen großen Schritt vorwärts gemacht und versucht, die Menschheit oder Teile davon von falschen Vorurteilen, ungeprüften Prämissen und vagen Glaubenssätzen zu befreien und sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Und das hat einen gewissen Optimismus ausgelöst. Also das sieht man ja in der Geschichte der Philosophie. Kant steht am Anfang des deutschen Idealismus, also das einer der Höhepunkte der Philosophiegeschichte überhaupt. Und wenn man so etwas erlebt oder und daran mitgestaltet, hat man einen gewissen Optimismus. Aber er kannte auch die Menschen gut, also er konnte das auch gut einschätzen, dass die Welt sehr vielfältig ist, sehr viele schreckliche Seiten hat, aber dem auch ganz viele positive Seiten gegenüberstehen, darf man nicht vergessen. Und er sah eben da eine gewisse Entwicklung drin. Ich bin da übrigens nicht da ganz seiner Meinung. Ich finde es gut, daran zu arbeiten und diese Idee oder dieses Ideal zu haben und dafür zu kämpfen. Das tue ich auch. Aber wenn ich die Menschheitsgeschichte betrachte, dann neige ich eher dazu, wie es die Chinesen machten, in zyklischen Abläufen zu denken. Also die ewige Wiederkehr des Gleichen. Dann, also wir haben, und ich sehe da eigentlich gerade im persönlichen Bereich nicht so, dass der Mensch von heute moralisch besser oder weiter wäre als die vor 2500 Jahren. Und die Menschheitsgeschichte als solche, sie ist zyklisch. Es kommt immer wieder zu Krieg, immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die Menschen verstehen es nicht, ihren Hass, ihre Wut, ihre Intoleranz zu überwinden oder abzulegen. Hier und da glückt es, aber an vielen Stellen glückt es auch nicht. Und das war ja eigentlich immer so. Und von daher weiß ich nicht, ob wir uns vorwärts entwickeln und diese Idee, die Kant wunderbar dargestellt hat und auch diesen Optimismus oder diese Glaube daran den vertreten hat, dafür eingestanden ist und dafür tolle Dinge geschrieben hat. Aber ob wir uns tatsächlich darauf zubewegen oder dass irgendeine Generation das mal erleben wird, dass das umgesetzt wird, da habe ich doch meine Zweifel dran, weil es zu schwierig ist, im Einzelnen erstmal den Frieden herzustellen, den es braucht, damit auch die Gemeinschaft in Frieden kommt. Denn dazu müssten wir alle uns selbst finden und unseren Sinn finden und die richtigen Werte wählen. Und ich weiß nicht, ob wir da jemals hinkommen.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, das ist ein Ideal und wie das Wort impliziert, ne, dass auch wenn wir nur in diese Richtung kommen, glaube ich, ist es gut für unsere und die wunderbar, Entwicklung der Menschheit. Wir sind auf der Zielgerade. Ich hätte jetzt noch für jeden eine Abschlussfrage. Ich beginne mit dir, Albert. Also die Antipode aus meiner Sicht zum Optimismus ist ja der Selbstzweifel, der aber ja auch wichtig ist für die eigene Persönlichkeit. Wie ordnest du das ein, dieses Spannungsverhältnis zwischen Selbstzweifel und Optimismus, den wohl jeder von uns kennt?
Ich finde, das schließt sich nicht aus. Also Philosophie ist der Stand der Frage, ist auch und das heißt auch, ich weiß, dass ich nichts weiß oder wenig weiß. Es ist eine Haltung der Demut, der Bescheidenheit und das sind sehr wichtige Haltungen für ein gelingendes Leben. Gleichzeitig aber auch sagt sie, ja, wenn Glück und Unglück Sache der eigenen Seele sind, dann liegt es alles in meiner Hand, da was rauszumachen. Also ich bin der Gestalter meines Lebens. Das hat daneben gleichwohl, kann daneben bestehen, problemlos. Also Sokrates hat das wunderbar zusammengemischt. Also er sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber man hat doch gesehen, über 40, 50 Jahre blieb er sich gleich. Er blieb authentisch, er blieb sich selbst nah und das ist ein wesentlicher Bestandteil eines gelingenden und glücklichen Lebens. Und so war er dann auch, so ruhte in sich, obgleich er ständig gefragt hat und ständig auf Fragen geantwortet hat, ja, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie ein Motor, die Selbstkritik, ein ganz wichtiger Motor, der aber gar nicht einem Lebensglück, einem so einem gefühlte Grundzufriedenheit mit sich und seinem Leben entgegensteht, glaube ich nicht. Im Gegenteil, würde ich sagen.
Und Herr Groß, ich habe jetzt mal so im Kopf ganz grob durchgegangen, Ihren Post zum 60. Geburtstag. Was empfehlen Sie, was würden Sie heute anders machen oder was würden Sie weglassen? Und da war das Thema Selbstfürsorge oder Gesundheit auch noch ein wichtiges. Und ich sehe Sie eben als jemand, der offensichtlich topfit ist, mit 60 Jahren gar nicht so anders aussieht als damals als Spitzensportler. Können Sie uns da mal noch mitgeben, was Sie empfehlen, wie man sowohl mental als auch eben physisch möglichst fit bleibt, um optimistisch bleiben zu können?
Über die Antwort würde natürlich einen neuen Podcast erfordern, das ist ganz klar. Und das Wechselspiel von Spannung und Entspannung, glaube ich, macht's. Also das ist wichtig für uns Menschen, bezogen sowohl als auch Kopf und Körper. Also beispielsweise gibt es ja die Fernbedienung des Lebens, auch bekannt als mobile Telefon. Und beispielsweise die ganzen digitalen Helfer etc., dass die nicht über unser Leben bestimmen und dominieren, ist für mich beispielsweise ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das spüre ich auch bei vielen jüngeren Menschen. Da gibt es dann so Powernap-Wörter, Powernap, Digital Detox. Ja, also die spüren auch, dass es wichtig ist, auch mal zu entspannen, ja, runterzukommen, mental als auch physisch, um dann wieder Spannung aufzubauen. Auch physisch, also das bedeutet für mich bis heute, mäßig und regelmäßig auch die körperliche Gesundheit zu schulen. Das ist mittlerweile auch zum Glück, wenn man sich jetzt beispielsweise die Klientel in vielen Fitnessstudios anschaut, das hätte man sich vor 20 Jahren nicht träumen lassen, dass da auch 80-Jährige plus, also ich habe da zwei, die sind ganz stolz, die sind zusammen 166 Jahre alt und gehen immer zusammen ins Training. Ja, weil letztlich der Sport koordinative Fähigkeiten, ja, des Gehirns schult und gleichzeitig eben für mich auch für geistige Entspannung. Also das ist extrem wichtig, dass man dort für sich die gesunde Mischung findet. Also nie bloß nicht permanent unter Strom, buchstäblich ist heutzutage, aber gleichzeitig dann auch schon auch Reize setzt, körperlicher Art, geistiger Art. Und das hat mit Alter nichts zu tun, die einen herausfordern, ja, wo der Körper wieder gepusht wird. Also das ist beispielsweise so die gesunde Mischung, ja, das ist letztlich das Entscheidende im Leben, nicht nur bei dem Thema, dass man die gesunde Mischung für sich findet und dass man versucht, diese Extreme zu vermeiden, Ausnahmen bestätigen die Regel, also beispielsweise Ausnahme im körperlichen Bereich. Ich bin jetzt niemand, der Marathon läuft und sowas machen möchte. Dazu bin ich einfach zu groß und zu schwer. Das würde nur meine Knochen wirklich extrem belasten. Aber wenn ein Mensch bei sich persönlich entscheidet zu sagen, ich möchte jetzt mal einen Marathon schaffen und dementsprechend trainiert und dann vielleicht auch ein bisschen seinen Körper überstrapaziert, dann kann man das einmal machen. Ja, dann kann man das machen, weil es einfach ein persönliches Anliegen ist. Die Regel ist aber, das Gleichmaß zu finden, die gute Mischung zu finden. Und da bin ich froh, dass ich das toi 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 bis heute machen konnte. Und ja, deswegen, das ist die Grundvoraussetzung von allem, ja. Diese physische und psychische Gesundheit und Stabilität, die eben durch diese gesunde Mischung aus meiner festen Überzeugung kommt.
Wunderbar, vielen Dank. Also ich war sehr optimistisch, dass es heute ein spannendes Gespräch wird und dieser Optimismus hat sich auch voll erfüllt. Also ganz herzlichen Dank für Ihren Input, Herr Groß. Danke dir, Albert, für auch deine philosophischen Ergänzungen und Einordnungen. Es war wirklich ein inspirierendes Gespräch. Und euch sage ich danke fürs Zuhören. Schaltet auch beim nächsten Mal rein bei der Pudel und der Kern. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, danke, danke, Herr Groß. Danke.
Ja, danke auch. Schönes Gespräch. Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com